Mia San Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mia San Rot Podcast, Folge 335. Und wir sprechen über zwei recht bittere Spiele für den FC Bayern München heute. Nämlich einmal das Ausscheiden in der Champions League gegen Real Madrid. Da haben die Bayern 2-1 in Madrid verloren. Da gibt es sehr, sehr viel zu besprechen rund um dieses Spiel und auch, ja, was den Spielverlauf und einzelne, ja, sagen wir Entscheidungen, Fehler, wie auch immer, von Spielern, aber eben auch vom Schiedsrichter angeht. Und das zweite Spiel, die Bayern Frauen haben im DFB-Pokal Finale gespielt gegen den VfL Wolfsburg und haben verloren mit 0-2. Auch das gibt es natürlich oder gilt es zu besprechen. Wie konnte das passieren? Was ist da eigentlich vorgefallen? Und ja, wie kam es dazu, dass der VfL Wolfsburg am Ende mit 2-0 zum 10. Mal hintereinander den DFB-Pokal gewinnt? Und das tue ich heute einerseits mit Elisha, der sich vor allem mit dem Spiel gegen Real Madrid beschäftigt hat und ja, uns da heute mit seinen Meinungen und Einblicken verstärken wird. Grüß dich, Elisha.
Hallo zusammen, ich freue mich, dabei zu sein.
Und dann haben wir Flo wieder in die weite deutsche Welt geschickt und haben ihn ins Stadion geschickt, nach Köln zum Pokalfinale zwischen den Bayern und Wolfsburg. Und Flo wird uns ein bisschen was vom Drumherum erzählen, wird uns von der Atmosphäre erzählen, vom DFB sehr wahrscheinlich auch. Und natürlich werden wir mit ihm über dieses Spiel sprechen und schauen, was da eigentlich schiefgelaufen ist aus Bayern Sicht. Grüß dich, Flo.
Hallo zusammen.
Ja, dann lass uns direkt mal reinstarten, Flo, mit dem Spiel der Bayern Frauen gegen den VfL Wolfsburg 0-2 am Ende. Erzähl uns vielleicht mal so ein bisschen vom Spielverlauf und ob es dann am Ende auch ein verdienter Sieg für den VfL ist.
Also ich glaube, der Sieg steht nicht außer Frage, der war hochverdient. Das haben auch die Spielerinnen in beiden Mannschaften dann nach dem Spiel zu Protokoll gegeben. Alexander Strauß auch, muss man auch bestätigen, die Bayern sind eigentlich nicht richtig ins Spiel gekommen, bis auf die ersten 5-6 Minuten, wo sie so eine kleine Chance hatten von Katharina Naschenweng, die sich links durchsetzen konnte. Ansonsten haben die Wolfsburgerinnen ziemlich schnell das Spiel übernommen, das Mittelfeld kontrolliert. Bayern war sehr blass, insbesondere auch auf der rechten Außenbahn. Julia Gewinn konnte eigentlich nichts initiieren nach vorne. Ja, die Bayern sind wirklich nicht ins Spiel reingekommen. Dann Jule Brandt mit einem Fernschuss aus noch 15 Minuten circa. Maler Groß sieht da auch sehr unglücklich aus. Alexander Strauß hat danach auch gesagt, das sei ein ähnlicher Fehler wie Manuel Neuer passiert ist. Aber auch mit der Einschränkung, dass Maler Groß wohl in 100 Fällen 99 Mal diesen Ball hält. War nicht der Fall. Muss aber auch dazu sagen, sie hat danach die Bayern im Spiel gehalten, hat ein, zwei Mal gut gegen Lena Oberdorf pariert, die ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Also das war wirklich sehr auffällig. Da war nichts von Nervosität oder von der besonderen Situation, weil sie gegen ihren zukünftigen Arbeitgeber spielt, zu spüren. Die Bayern haben dann nach einem Kopfball von Dominik Janssen, Folge von der Ecke, das 2-0 bekommen. Das war extrem schlecht verteidigt. Also Sarah Zadra-Ziel hat da nicht mal Begleitschutz gegeben, nicht hochgesprungen, nichts. Und dann war es eigentlich schon gegessen nach 40 Minuten. In der zweiten Halbzeit ein bisschen stärker geworden. Die Bayern hatten noch zwei Abschlüsse, einen Fernschuss und einen Kopfball von Lea Schüller, die beide gut gehalten wurden von Merle Frums, das war es dann aber auch. Also alles in allem ein enttäuschendes Spiel von den Bayern-Frauen, ein verdienter Sieg der Wolfsburgerinnen. Und wenn man etwas Positives mitnehmen möchte von dem Spiel, dann ist es die Nummer 5 von Wolfsburg, Lena Oberdorf, nächstes Jahr im roten Trikot. Das war eine sehr, sehr starke Leistung, eine sehr reife Leistung und hat gezeigt, auf was wir uns da freuen können, hat aber auch gezeigt, wie viele Probleme Zadra-Ziel und Stanway hatten. Gerade die Engländerin ist tatsächlich, wenn ich es jetzt ein bisschen provokant sagen möchte, mehr aufgefallen dadurch, dass sie ausgerutscht ist. Als eine der wenigen Spielerinnen lag sie sehr oft auf dem Boden, konnte dem Spiel überhaupt ja nicht den Stempel aufdrücken. Das war eine enttäuschende Leistung von Nummer 1 bis Nummer 11.
Lass uns mal reinhören, was Jovana Damjanovic zum Spiel gesagt hat. Du warst ja für uns auch in der Mixzone und konntest da so ein bisschen die Eindrücke sammeln.
Ja, Wolfsburg war halt die bessere Mannschaft, haben es absolut verdient, heute zu gewinnen. Finde es schade, dass wir, was wir uns vorgenommen haben, nicht auf dem Platz gezeigt haben. Aber wie schon gesagt, die waren heute besser und die Einzige, was wir machen jetzt können, ist denen gratulieren. Ja, klar, nee, war leider nicht genug. Generell, ja, hatten wir jetzt zwei Chancen, aber auch das war einfach nicht genug. Und das, ja, als FC Bayern müssen wir es einfach besser machen.
Flo, was ist passiert, dass der FC Bayern München nicht in der Lage war, sein eigenes Spiel dann auch aufs Feld zu bringen? Also da gab's ja regelmäßig auch von den Spielerinnen die Aussagen dann nach dem Spiel, die gesagt haben, ja, irgendwie haben wir unser Spiel nicht auf den Platz bekommen. Warum war das so schwer aus Bayern Sicht und warum haben sie keinen Fuß in dieses Spiel bekommen?
Ich glaube, der VfL Wolfsburg ist passiert. Also man muss einfach auch mal attestieren, dass Wolfsburg ein sehr gutes Spiel gemacht hat und tatsächlich jede Spielerin von Wolfsburg besser performt hat als das Gegenüber in Rot. Und das kann im Sport passieren. Das sollte natürlich nicht passieren, wenn dann 1 bis 11 tatsächlich das direkte Duell verlieren. Aber es war wirklich so. Also Wolfsburg war bissig. Wolfsburg hat die zweiten Bälle gewonnen. Wolfsburg wollte unbedingt, so hatte man das Gefühl, die waren angestachelt, das haben sie auch gesagt nach dem Spiel, dass ja von dieser Wachablösung gesprochen wurde. Alex Popp hat das Wort nicht im Mund genommen, hat gesagt, immer nur von Lieblingswort gesprochen. Und das hat sie schon ein bisschen provoziert. Und die wollten zeigen, dass mit einer Wachablösung noch lange nicht zu rechnen ist und dass man einfach Wolfsburg auf dem Schirm haben muss. Und die Bayern vielleicht, das ist jetzt Spekulation meinerseits, hatten was zu verlieren und Wolfsburg konnte nur was gewinnen. Und wenn du dann noch vor dieser Kulisse spielst, Wolfsburg ist es dann wiederum auch gewohnt. Das ist ja das 100. Pokalfinale in Folge. Sie haben ja das jetzt 10-mal in Folge gewonnen. Für die Bayern war das erste Finale seit einigen Jahren. Die sind das vielleicht diese großen Spiele nicht gewohnt. Und wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer darüber geredet, dass wir beide ja Wolfsburg schon noch auch ein Stück weiter vorne sehen, vielleicht jetzt nicht in dieser Saison, aber generell als Club ist es einfach so, dass der VfL Wolfsburg so eine gewisse Art von Selbstverständnis hat, große Spiele auch gewinnen zu können oder erfolgreich bestreiten zu können. Ich glaube, Jule Brandt war es auch, die hat gesagt, wir wissen, was wir in K.O.-Spielen zu tun haben. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch. Also sie waren sich einfach komplett bei sich. Sie hatten einen Plan und sie haben es aus meiner Sicht auch besser geschafft, das, was davor war, komplett auszublenden. Diese Bundesliga-Ergebnisse, die sie hatten, die enttäuschende Saison in der Bundesliga, die direkten Duelle gegen die Bayern, das hat keine Rolle gespielt. Und das zeichnet dann doch auch eine große Mannschaft aus, dass sie in der Lage sind, dann auf dem Punkt da zu sein. Und Bayern war das gestern nicht von, wie ich schon sagte, von Nummer 1 bis Nummer 11.
Ja, ich fand auch interessant, wie gut Wolfsburg auch schon in den letzten Wochen gespielt hat. Also am Wochenende, klar, jetzt gegen den 1. FC Köln, da kann man sicherlich hin und her debattieren, inwiefern das einfach eine Pflichtleistung des VfL Wolfsburg ist. Aber ich finde, sie haben sich auch schon in dieser Saison gegen solche Gegner deutlich schwerer getan und da wirklich deutlich dann auch zu gewinnen, ich glaube mit 5-1 am Ende und gleichzeitig auch eine sehr, sehr gute Leistung zu zeigen mit einer sehr variablen Offensive, mit vielen Positionswechseln vorne, mit viel Dynamik, mit viel frischem Wind. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, auch in den letzten Wochen, wie Wolfsburg einfach gezeigt hat, hey, wir nehmen jetzt dieses Finale und arbeiten da kontinuierlich drauf hin und reißen uns nochmal zusammen jetzt gegen Ende der Saison, nachdem vorher ja vieles auch nicht funktioniert hat. Und das ist dann schon auch eine Qualität von den ganzen Spielerinnen, von den Top-Spielerinnen, die der Kader ja ohne Zweifel hergibt. Von der Alex Popp angeführt natürlich auch, aber auch Svenja Huth, Eva Pajor etc., Lena Oberdorf, wie du sie schon richtig genannt hast, auch hinten in der Abwehrkette mit Jansen beispielsweise. Also da sind schon viele Spielerinnen dabei, die einfach wissen, dass sie Qualität haben und die auch wissen, wie sie sich dann auf so ein Spiel fokussieren können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und für den FC Bayern ist es einfach, glaube ich, auch ein großer Lerneffekt, oder? Also so dieses einfach zu, ich meine, sie haben es ja auch selber gesagt, das muss man ja auch dazu sagen, man kann ja nicht von Überheblichkeit sprechen, weil die Bayern-Frauen haben ja selbst auch in Interviews in den letzten Wochen immer wieder abgeblockt, wenn es darum ging, Wachablösung etc. Da haben sie ja selbst ja, realistisch auch eingeordnet. Wolfsburg ist da einfach aufgrund der Vergangenheit auch eine andere Nummer. Insofern würde ich nicht von Überheblichkeit sprechen. Aber es ist schon ein Lerneffekt und glaube ich auch, weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, aber vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, dass sie das Double jetzt noch nicht gewonnen haben. Also klar, natürlich als FC Bayern willst du das Double unbedingt gewinnen, aber aus der Perspektive dass da einfach noch sehr viel in Zukunft zu gewinnen ist, A, und B, dass man einfach sieht, okay, Wolfsburg ist noch nicht geschlagen, wir müssen uns da noch strecken, wir müssen da schon noch in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter hart arbeiten, um unseren Fußball einfach auch konstant auf den Rasen zu bringen, auch in den Spielen, wo es drauf ankommt. Und das ist wiederum auch wieder ein Punkt, der mir bei den Bayern auffällt, auch zuletzt in der Bundesliga wieder häufig aufgefallen ist. Sie schaffen es eben noch nicht, konstant ihren Fußball zu zeigen. Also auch über 90 Minuten hinweg teilweise in der Bundesliga sieht man häufig, dass sie eher in Phasen Fußball spielen und dann wieder Phasen haben, wo sie rausnehmen, wo sie nicht so gut spielen, wo sie schon noch viel unter Kontrolle haben, aber eben nicht so gut Fußball spielen, wie sie es eigentlich könnten. Und ich finde, das hat man im Finale dann auch gesehen. Also erste Halbzeit nicht gut reingekommen, dann die zwei Gegentore auch kassiert, auch völlig verdient damit mit diesem Rückstand in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit sind sie ein bisschen besser rausgekommen, finde ich. Da haben sie schon nochmal gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können und dass sie schon auch Mittel haben gegen Wolfsburg. Was halt gefehlt hat, finde ich, war dann auch die Chancen rauszuspielen, wirklich auch konsequent im letzten Drittel die letzte Entscheidung auch zu treffen, die dann auch zum Tor führt. Und ja, das ist einfach das, was ich so ein bisschen auch durch diesen Anfangsentwicklungsprozess unter Alexander Strauß, seit er da ist, auch so ein bisschen durchzieht, finde ich.
Also ich glaube, wenn ich jedes Mal, wenn Alexander Strauß Prozess oder Konstanz in den Mund nimmt, einen Euro bekommen würde, dann wäre ich jetzt schon Millionär. Also das sind tatsächlich seine Lieblingsworte, die er in jeder Pressekonferenz benutzt. Wir sind in einem Prozess, wir müssen konstanter werden in unseren Leistungen und er sieht das Ganze ja auch als Projekt an, das eben vor 2 Jahren gestartet ist. Er betont jedes Mal auch, dass er eigentlich im Grunde keine Vorbereitung hatte in seinen bisherigen Saisons in München, dass es jetzt im Sommer zum ersten Mal der Fall sein wird. Er verspricht auch, dass man dann noch besser spielen wird. Dann muss man ja auch sagen, okay, dann kann einem für die Bundesliga ja Angst und Bange werden. Aber ja, also ich glaube tatsächlich, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die Bayern sind eine gute Mannschaft. Die Bayern sind natürlich bestickt und mit Top-Spielerinnen, aber sie sind eben noch nicht so eine Mannschaft, wie es der VfL Wolfsburg ist, über Jahre gewohnt, um Titel zu spielen, um dann just in time dann auch die Leistung abzurufen, die erforderlich ist, um einen Titel zu gewinnen. Und ich glaube, da muss einfach Bayern noch was drauflegen und insofern war das, wenn man jetzt was Positives ziehen möchte aus der Niederlage, ein guter Schlag in die Magengrube, um da einfach auch nochmal zu sehen, okay, gut, auf der einen Seite haben wir noch einen Konkurrenten, der es ernst zu nehmen und auf der anderen Seite müssen wir uns auch selber noch weiterentwickeln, damit wir da einfach dann auch in solchen Spielen dann wirklich auch Paroli bieten können. Ich gebe dir nicht ganz recht, wenn du sagst, in der zweiten Halbzeit sind sie besser rausgekommen. Ich hatte da wirklich eine Trotzreaktion erwartet, hatte mir da wirklich eine stärkere Reaktion erwartet. Die kam für meinen Dafürhalten nicht. Erst als Lohmann und Dahlmann in der 70. Minute eingewechselt wurden, die haben sich dann nochmal in die Zweikämpfe reingebissen. Da gab es dann die ein, zwei Abschlüsse, die wir eingangs erwähnt haben. Aber das war mir zu wenig. Natürlich hat das Wolfsburg gut gemacht und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass jede Spielerin von Wolfsburg eigentlich besser gespielt hat als das Gegenüber. Aber mir hat so dieses, ich wehre mich jetzt gegen diese Niederlage, das hat mir gefehlt, dieses Aufbäumen und auch nochmal versuchen, die Fans mitzunehmen. Der Support, kann man vielleicht auch noch sagen, war überragend, also von beiden Lagern. Ich habe ein bisschen mehr Wolfsburgerinnen wahrgenommen als Münchnerinnen oder Supporter vom FC Bayern, aber nichtsdestotrotz, das hat Alexander Strauß auch gesagt, fand er sehr lobenswerte Worte für den Bayern-Anhang, die nach der Niederlage die Mannschaft dann noch 10 Minuten gefeiert hat und auch immer wieder das deutsche Meister angestimmt hat und da die Mannschaft einfach hat hochleben lassen.
Wir hören mal rein, was Alexandra Popp und Lea Schüller dann auch noch zum Spiel gesagt haben. Und bei Alexandra Popp klingt auch so ein bisschen die Debatte durch, die ich gleich auch nochmal anstoßen möchte. Thema Lieblingswort sozusagen.
Man hat uns ja gefühlt in den Medien und sonst wo ja überall schon abgeschrieben und das war es jetzt mit Wolfsburg und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, wenn man extrem souverän und auch verdient 2-0, den auch verdienten deutschen Meister, muss man auch so sagen, im Pokalfinale schlägt, dann glaube ich, ist das schon noch ein Ausrufezeichen. Wir haben ja nicht nur einfach so gewonnen, sondern auch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, haben wir gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, Bayern zeitweise sogar wenn man so sagen will, vielleicht ein bisschen überrollt.
Klar, wir sind Meister geworden und da sind wir auch echt stolz drauf. Trotzdem ist jetzt gerade die Enttäuschung groß, aber vor allem auch, weil wir es einfach verdient verloren haben. Und ich glaube, das ist gerade das, was so ein bisschen an uns nagt, weil wir einfach nicht das gezeigt haben, was wir konnten und dementsprechend mit der eigenen Leistung sehr unzufrieden.
Flo, was Pop jetzt durchklingen lassen hat, natürlich auch, was du auch gesagt hast vorhin, diese Trotzreaktion des VfL, also wirklich das allen beweisen zu wollen. Viele haben vorher geschrieben, dass das war's jetzt, das Ende einer Ära vielleicht sogar vom VfL Wolfsburg, Wachablösung etc. Ich muss sagen, ich habe das selber in Artikeln für web.de in den vergangenen Wochen auch mal immer wieder durchklingen lassen. Jetzt nicht in der Schärfe, dass es das endgültig war, aber zumindest mal, dass es eine sehr schwere Zeit auch für den VfL Wolfsburg jetzt wird ab Sommer, mit den ganzen Schlüsselspielerinnen, die den Club verlassen. Ja, was einfach ein Riesenumbruch auch für den VfL wird, den der VfL Wolfsburg auch so nicht kennt. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, wie viel ist dieser Pokalsieg dann tatsächlich wert für den VfL Wolfsburg? Wenn wir auch auf Sommer schauen, also für alle, die es vielleicht jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben, Wolfsburg verliert ja nicht nur Lena Oberdorf Richtung München, sondern verliert auch zahlreiche weitere Topspielerinnen, Achsenspielerinnen, unter anderem ja auch Dominik Jansen, die ich angesprochen hatte. Also da passiert ja einiges beim VfL. Inwiefern ist dieser Pokalsieg dann tatsächlich... Ich glaube, die Debatte werden wir später im Podcast auch nochmal führen, aber inwiefern ist es vielleicht das letzte Aufbäumen in einer Ära und inwiefern ist es dann vielleicht doch das Zeichen, wir können auch in Zukunft mithalten?
Also ich glaube, Wolfsburg kann auch in Zukunft mithalten, egal was im Sommer passieren wird. Dafür ist die Infrastruktur zu gut, dafür ist auch der Kader nach wie vor noch zu gut. Jansen wird gehen, ja, Oberdorf wird gehen, Pajor wird wahrscheinlich auch gehen. Das sind natürlich... Spielerinnen, die es zu ersetzen gilt, aber der Transfermarkt hat ja noch gar nicht begonnen, das muss man auch sagen. Klar, Bayern hat das schon ein bisschen vorgeprescht mit der Verpflichtung von Oberdorf, ein Ausrufezeichen gesetzt, aber das wird Wolfsburg auch noch tun, da werden auch noch Spielerinnen kommen. Mit Janina Minge ist ein Anfang gemacht worden, mit einer verheißungsvollen Talent. Rivola Schemali kriegt immer mehr Spielzeiten jetzt auch ein großes Talent aus der Schweizer Nationalmannschaft. Also ich sehe da nicht komplett schwarz. Natürlich ist es eine andere Situation und natürlich könnte man meinen, dass jetzt die Vorzeichen für Bayern ein bisschen besser sind, dass man vielleicht sogar auch einen Vorsprung hat, weil man eben jetzt investieren konnte in der letzten Zeit mit Stanway, Eriksson, Harder und dann eben Oberdorf. Aber das Spiel gestern hat es gezeigt, der VfL Wolfsburg ist nach wie vor hungrig und motiviert, da weiterhin auch um Titel mitzuspielen und das wird auch nach wie vor der ernstzunehmende Gegner sein in der Frauen-Bundesliga. Das muss man ganz klar sagen.
Du warst im Stadion, du bist immer noch in Köln, du hast so von der Organisation viel mitbekommen, du hast von der Atmosphäre rund um dieses Spiel und dann auch im Stadion viel mitbekommen. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was dir aufgefallen ist und wie es dir insgesamt dann auch in diesem Pokalfinale und rund ums Pokalfinale gefallen hat in deiner journalistischen Tätigkeit für Mirsan Roth.
Also was man sagen muss, es war ein tolles Event. Man hat ein Fanfest organisiert. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch schon war. Ich war letztes Jahr nicht vor Ort. Es gab ein Fußballturnier vor dem Stadion, wo Mädchenmannschaften gegeneinander gespielt haben. Es gab verschiedene Aktionsstände für Kinder. Es gab Essen und Trinken. Es gab Live-Musik. Also das hatte so Volksfestcharakter. Das Wetter war bombastisch. Das hat wunderbar gepasst. Ich bin am Morgen aus München angereist, dick eingepackt und bin dann quasi im Kölner Frühsommer, habe ich mich wiedergefunden. Also das war top. Selber im Stadion war es vom DFB so ein bisschen komisch organisiert, weil du dich erstmal ein bisschen zurechtfinden musstest, wo du als Medienschaffender überhaupt hin darfst, die Plätze so ein bisschen suchen musstest, die Ordner wussten nicht so richtig Bescheid. Das hat so ein bisschen zum Bild gepasst, weil am Tag zuvor die Pressekonferenz war und ich und andere Journalisten im Online-Warteraum waren und nicht reingelassen wurden, bis wir dann gemerkt haben, plötzlich, ach, die Pressekonferenz ist schon online. Die hat einfach ohne uns stattgefunden, weil der Dienstleister, der damit beauftragt wurde, einen Fehler gemacht hat. Das darf halt nicht passieren. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, so Leute, das ist das wichtigste Spiel im Fußball der Frauen und ihr schafft es nicht, einen Zoom-Call auf die Beine zu stellen, wo dann auch die Journalisten die Fragen vorbereitet haben, rein können. Das ist halt irgendwie, ja. Und dann, normalerweise ist man es ja auch gewohnt, dass man dann irgendwie einen Ablauf bekommt und dann weiß, okay, x Minuten nach Abpfiff findet in der Mixzone dann das statt, y Minuten nach passiert dann die Pressekonferenz. Das ist auch alles nicht passiert. Das kam dann auf Zuruf und wir haben alle unsere Stimmen bekommen, es hat alles gepasst. Wir haben auf der Pressekonferenz auch unsere Fragen stellen können, es hat auch gepasst. Aber ich hatte mich da so ein bisschen gewundert. Ich dachte, okay, das ist so ein bisschen ein Stück weit besser organisiert. Nichtsdestotrotz, super Wetter, super Stimmung. Ja, volles Stadion, zum zweiten Mal ausverkauft in Folge. Ein gutes Spiel von der Wolfsburger Mannschaft gesehen. Also ja, aus neutraler Sicht war das ein toller Tag gestern.
Lass uns zum Abschluss nochmal auf die Saison des FC Bayern insgesamt blicken. Wir haben das aus in der Champions League, das relativ frühe aus in der Gruppenphase, in einer sehr starken Gruppe. Wir haben den erneuten Meistertitel, der sehr souverän gewonnen wurde, sehr frühzeitig auch festgemacht wurde. Und die Bayern standen seit längerer Zeit mal wieder im Pokalfinale, sind dort aber wie eigentlich fast immer am VfL Wolfsburg gescheitert. Fast immer meine ich jetzt im Sinne von, sie sind ja auch auf den VfL Wolfsburg in den letzten Jahren relativ früh im Wettbewerb schon getroffen und sind dann ausgeschieden. Was am Ende der Saison jetzt vielleicht so ein bisschen auch nochmal eine Ernüchterung ist aus Bayern Sicht. Wie bewertest du die Spielzeit jetzt am Ende?
In Schulnoten ausgedrückt würde ich da ja eine 2- geben, weil die Bundesliga-Saison bis auf den Wackler da im Winter, der auch immer wieder angesprochen wurde, da hatte man keine gute Phase, ist souverän gemeistert worden. Man sagt auch immer, das ist der ehrlichste Titel. Für Strauß war das ja auch besonders wichtig, den Titel zu verteidigen, weil er auch immer sagt, okay, einmal den Titel zu gewinnen ist schön und gut, aber wenn du ihn verteidigst, das hat nochmal eine andere Wertschätzung. Im Pokal ist man ins Finale gekommen, was man sonst auch nicht, passiert auch nicht oft. Das ist die zweite Finalteilnahme für die Bayern-Frauen. Er hat da Frankfurt geschlagen im Halbfinale, also insofern ist eigentlich auch das Soll erfüllt. In der Champions League hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert. In einer starken Gruppe nicht weitergekommen, teilweise eigenverschuldet, teilweise Pech gehabt, Spielerin verletzt und ja. Also deswegen würde ich sagen, so eine 2-, weil du in der Champions League, natürlich war das nicht der Anspruch, in der Gruppe rauszufliegen, das kann ja aber passieren und ich glaube, das gehört auch noch ein bisschen zum Lerneffekt dazu, da eben in den großen Spielen dann auch bereit zu sein und die Leistung abzurufen. In der Meisterschaft hat man alles geholt, was man holen möchte. Der Anspruch ist jetzt auch, das sagte Alexander Strauß, die letzten 2 Spiele noch zu gewinnen, um quasi die ungeschlagene Bundesliga-Saison zu schaffen. Und im Pokal darfst du halt das Finale dann nicht so angehen. Also insofern, ja, vielleicht eher eine 2-3, wenn ich jetzt, desto länger ich drüber nachdenke.
Ja, wobei 2- finde ich schon ganz passend und ich glaube, man muss bei den Bayern-Frauen auch einfach immer wieder darauf hinweisen, dass die Erwartungshaltung natürlich auch, je mehr Aufmerksamkeit der FC Bayern bekommt und je mehr Aufmerksamkeit er auch bekommt von Bayern-Fans, die vielleicht vor allem mit dem Anspruchsdenken der Männer aufgewachsen sind, dass man da immer wieder auch so ein bisschen gegensteuern muss und immer wieder auch sagen muss, das, was wir eben ja jetzt auch besprochen haben, der FC Bayern muss da erst hinkommen. Da auf dieses Niveau, wo man ein Selbstverständnis in K.O.-Spielen hat, wo man ein Selbstverständnis auch hat zu sagen, okay, wir spielen hier um alle Titel und wir wissen, dass wir in diesen K.O.-Spielen dann auch den Unterschied machen können. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, das muss man sich erarbeiten, das muss man sich mit Erfolgen sicherlich auch irgendwann erarbeiten. Also irgendwann muss schon auch der Anspruch sein, dann Wolfsburg in einem K.O.-Spiel mal zu schlagen. Das muss auch der Anspruch in dieser Saison schon gewesen sein, aber gleichzeitig braucht man natürlich auch eine positive Fehlerkultur und muss dann schauen, dass man sagt, okay, das kann passieren, dass man jetzt mal gegen den VfL Wolfsburg, der einen super Kader hat, der aktuell super in Form ist, der vielleicht auch mit dem extra Prozent an Drive in dieses Spiel gekommen ist, dass man da mal verliert und auch mal verdient verliert, aber dann muss man eben daraus lernen, muss die Schlüsse daraus ziehen, muss die Analyse machen, muss schauen, dass man das wirklich undramatisch auch analysiert und versachlicht und das dann mit in den Sommer nimmt und dann schaut, okay, wir haben jetzt diese Erfahrung gemacht, auch in der Champions League haben wir eine negative Erfahrung gemacht, haben dort daraus gelernt, was vielleicht auch so ein bisschen Kaderplanung betrifft etc. und machen das in der kommenden Saison einfach besser. Und das wird ein langwieriger Prozess sein, ehe man dann wirklich auf einem Niveau ist, wo man sagt, Bayern zählt jetzt zu den 3, 4, 5 besten Mannschaften der Welt. Und ja, deshalb glaube ich, sollte man diese Niederlage auch nicht überdramatisieren. Sie ist extrem ärgerlich, sie ist auch bitter, glaube ich, in der Art und Weise, einfach wenn man nie so richtig einen Fuß in dieses Spiel bekommen hat. Aber ja, aus diesen bitteren Niederlagen muss man dann eben lernen und schauen, dass man in Zukunft das besser macht. Und wenn man jetzt schaut, wie lange Bayern nicht mehr im Pokalfinale stand, wie gut sie diese Bundesliga-Saison auch bewältigt haben, wenn man dann vielleicht auch schaut, dass wichtige Spielerinnen in der entscheidenden Phase, in der Champions-League-Gruppenphase gefehlt haben, dann kann man, glaube ich, schon mit einer 2- aus dieser Saison gehen. Und deswegen fand ich deinen ersten Impuls da eigentlich ganz gut. Gut, dann schauen wir mal weiter auf das Spiel der Bayern-Männer gegen Real Madrid, die in Madrid mit 2-1 verloren haben, sich eigentlich fast schon als sicherer Sieger gewähnt haben, nachdem Alphonso Davies ein bisschen überraschend das 1-0 erzielt hat, fast in Robbenmanier, nur von der anderen Seite, von links nach innen gezogen, Rüdiger ausgewackelt und dann mit dem schwachen rechten Fuß ins lange Eck den Ball wunderschön reingesetzt. Und dann war es eine Abwehrschlacht für die Bayern, war es vorher ehrlicherweise auch schon, also Real Madrid mit den besseren Chancen übers Spiel hinweg schon, auch mit guten Chancen danach, Abseitstor unter anderem, ein Tor, was durch einen Foul von Nacho berechtigterweise auch zurückgenommen wurde. Ja, und dann eben dieser Doppelschlag kurz vor Schluss von José Lu, wo Manuel Neuer, der in der ersten Halbzeit vor allem und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit viele Bälle sehr, sehr stark pariert hat, dann den entscheidenden Fehler macht, den Ball nach vorne klatschen lässt und José Lu den dann eben, ja, versenken kann. Kurz darauf dann mit der Stimmung, mit dem Momentum, wie man immer so schön sagt, im Rücken macht Real dann auch noch das 2-1 und zieht in die nächste Runde ein. Elisha, wie zufrieden bist du mit der Leistung der Bayern, wenn wir mal allgemein drauf schauen, und wie verdient war am Ende dieses Weiterkommen für Madrid?
Ja, ich glaube, ich muss die Frage so ein bisschen mit einer Ambivalenz beantworten, weil zum einen, jetzt 2 Tage später, bin ich eigentlich schon relativ zufrieden mit dem, was Bayern gezeigt hat. Also man muss wirklich sagen, dafür, wie die Vorzeichen waren und wie letztendlich auch die Form über die gesamte Saison verlaufen ist, hat man sich da im Champions-League-Halbfinale wirklich gut geschlagen, hat daran gekratzt, auch wirklich ins Finale einzuziehen. Woran es dann wirklich nochmal gelegen hat, da werden wir bestimmt später noch dazu kommen. Da waren wirklich noch viele Faktoren, die zu nennen sind. Auf der anderen Seite hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das sind vertauschte Rollen. Und ich glaube, Thomas Müller hat es auch nach dem Spiel nochmal angesprochen gehabt. Normalerweise in einem Halbfinale gegen Madrid hatte ich immer das Gefühl, Bayern spielt quasi alleine auf das Realtor, treffen 3-mal den Pfosten, dann macht irgendwie noch Ramos vielleicht eine Klärungsaktion und man schafft es einfach nicht, das Tor zu machen, bevor dann Real quasi zuschlägt. Und ich hatte wirklich fast das Gefühl, diesmal ist Bayern quasi Madrid und kann dann letztendlich durch dieses Traumtor von Davis, wo ich auch nicht genau weiß, wo er den hergeholt hat, dass er quasi wirklich mit seinem schwachen Fuß den so ins Eck zirkelt, ja, dann diesen Lucky Punch einfach setzen und nachdem, wie du richtig gesagt hast, sehr viel verteidigt wurde, sehr viel Neuer und eben auch ein bisschen Glück, auch vor allem gegen Vini Junior dabei war, dass eben Bayern dann eben noch zur Halbzeit ohne Gegentreffer geblieben ist. Hatte ich wirklich dann kurz mal den Eindruck, jetzt ist es eigentlich so, dass Bayern das Spiel unter Kontrolle hat, dass sie auch defensiv es deutlich besser hinbekommen, auch die Einzelspieler wieder sich ein bisschen stabilisieren, auch gerade in der Innenverteidigung. Dass Kimmich so ein bisschen gegen Vini Junior die ganze Zeit auf verlorenem Posten war, auch irgendwie klar. Aber grundsätzlich, wie gesagt, jetzt auch mit 2 Tage später, bin ich gar nicht so enttäuscht, wie man es vielleicht nach so einem Halbfinal, nach so einer Halbfinalniederlage auch nach so einem Verlauf sein könnte. Und dementsprechend, ja, wir werden sehen, was sich daraus und aus diesem weiteren Verlauf jetzt noch für die Saison und auf die weiteren Saisons ergeben wird.
Florian, wenn wir mal drauf schauen, wie das Hinspiel verlaufen ist und wie jetzt das Rückspiel verlaufen ist, dann war es diesmal ja doch eine recht eindeutige Spielanlage pro Real Madrid. Mehr Chancen erarbeitet, mehr spielerische Qualität einfach auch auf dem Platz irgendwo gehabt. Woran lag es aus deiner Sicht, dass die Bayern es nicht geschafft haben, so richtig Augenhöhe mit Real Madrid herzustellen, was das Fußballerische anbelangt?
Ich glaube, es war zu erwarten, dass Real Madrid vielleicht mehr Ballbesitz haben wird, weil sie auch, ja, wir hatten es ja vor dem Spiel auch gesagt, vor dem Hinspiel war das, glaube ich, ungeschlagene Saison, haben nur zweimal verloren, die haben ein anderes Selbstverständnis. Die haben auch einen anderen Kader aktuell, muss man auch sagen, also auch eine andere Bank. Und sie haben Spieler, die durchgehend, zumindest in der Offensive, fit sind, was ja auch ein großer Unterschied ist im Vergleich zum FC Bayern, kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Also das finde ich gar nicht schlimm. Also ich finde, das muss man Bayern auch mal zugestehen, dass sie nicht jeden Gegner an die Wand spielen, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen tiefer sich positioniert und dann über das Umschaltspiel nach vorne kommt. So hat man es ja auch gegen Arsenal gespielt, so hat man es auch gegen Stuttgart gespielt in der Bundesliga. Also das finde ich gar nicht verwerflich. Warum aber Real weitergekommen ist, aus meiner Sicht sind es einfach, die haben weniger Fehler gemacht. Und das hat man im Hinspiel natürlich gesehen anhand der Personalie Kim, und das hat man im Rückspiel gesehen, so leid es mir tut, für in der Personalie Neuer. Da sind einfach drei Fehler. Wenn die nicht fallen, dann sprechen wir jetzt über ein Finale Dortmund gegen Bayern und nicht Dortmund gegen Real. Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Torhüter, und auch da gebe ich recht, in 100 Fällen hält er den 99 Mal. Das ist halt jetzt das eine Mal nicht passiert, dann kriegst du so ein 1-1, und dass dann nochmal das Publikum kommt, das ist irgendwie klar. Und das, dann hast du natürlich auch noch das Pech mit der Schiedsrichterentscheidung in der letzten Aktion, da werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Du hast das Problem, dass du viermal verletzungsbedingt wechseln musst, Kane auch rausnehmen musst und auch so wechseln musst, dass du kein Wechselfenster mehr hast, weil die Wechsel ja dann innerhalb von 2 Minuten passiert sind. Da ist dann auch viel gegen Bayern gelaufen jetzt am letzten Spiel. Also das muss man auch sagen. Schlussendlich fand ich, sie haben eine gute Leistung gemacht. Sie haben ihr Herz auf den Platz gelassen. Sie hätten es vielleicht auch gar nicht unverdient gehabt, weiterzukommen, weil sie halt wirklich auch gefightet haben und auch mit dem Hinblick auf das Hinspiel. Aber schlussendlich entscheiden in solchen Spielen Kleinigkeiten, und die waren dann in diesem Spiel leider eher pro Real.
Das auf jeden Fall. Vielleicht nochmal zum Thema unverdient. Ich habe mir auch vorher nochmal die kumulierte Expected Goals Statistik angeguckt, und da steht dann wirklich 0,35 zu 2,9 für Real. Und da ist natürlich dann schon am Schluss die Frage, ist natürlich dann auch mit diesen Treffern von Hasselu und dem Fehler und so weiter zu beschreiben. Aber letztendlich dann schon bei so einer eindeutigen Statistik auch im Ballbesitz. Und letztendlich muss man sich natürlich schon dann die Frage auch stellen, ob man als Bayern München gegen Madrid dann so einen Außenseiterfußball spielen will, dass sie den Spielen war, wie du sagst, zu erwarten. Aber dann so deutlich unterlegen zu sein, ist natürlich schon so ein bisschen auch eine Ausrichtungsfrage, sage ich jetzt mal. Und wenn man das so spielen will, ist das vollkommen in Ordnung. Aber da werden wir vielleicht auch dann in der weiteren Entwicklung noch darauf kommen, dass es dann vielleicht auch schon die Überlegung wert ist, wieder zu eher dominanterem Fußball zu kommen.
Also ich glaube natürlich, dass ein Thomas Tuchel auch eher dominant Fußball spielen lassen möchte. Er hat einfach pragmatischen Ansatz gewählt und hat das gespielt, was er spielen lassen konnte mit dem Personal, das er hatte. Und insofern fand ich das jetzt ein legitimes Mittel. Schlussendlich, wir haben kein Phrasenschwein hier, aber Statistiken schießen keine Tore, sondern Tore schießen Tore. Und sie hätten es trotz allem geschafft. Also, und dann ist es mir tatsächlich auch, bin ich ehrlich, ein Stück weit egal, ob sie jetzt mit 70% Ballbesitz und 2 Schüssen aufs Tor das weiterkommen oder nicht. Schlussendlich steht das Ergebnis, und da hat es nicht gereicht, aus unterschiedlichen Gründen. Ich bleibe dabei, im Rückspiel lief nicht alles jetzt pro Bayern, und Hinspiel auch nicht. Natürlich war Real, hatte mehr Chancen, aber um am Blick auf den anderen Finalgegner zu werfen. Nicht immer kommt der weiter, der besser spielt und mehr Torchancen hat.
Ja, absolut. Ich würde auch so ein bisschen widersprechen wollen zu dem, was Elisha gerade gesagt hat. Also klar, ich verstehe natürlich, wo der Gedanke herkommt, und ich verstehe auch alle Bayern-Fans, die lieber ein Spiel sehen, wo der FC Bayern viel aktiv in der Hand hat, wo der FC Bayern wirklich auch viel versucht zu kontrollieren. Auf der anderen Seite bin ich da komplett bei Florian mit dem Kader, mit den Verletzungen, die man auch vorher schon hinnehmen musste, mit dem fehlenden Rhythmus, die dieses Team einfach über die komplette Saison hinweg auch immer wieder hat. Also Tuchel hat es ja nie geschafft, irgendwie einen Rhythmus reinzubekommen, weil immer wieder wichtige Spieler dann auch ausgefallen sind oder weil er wichtige Positionen nicht so besetzen konnte, wie er das vielleicht auch gerne getan hätte. Also Tuchel hat auch selber, glaube ich, nach dem Spiel einen Satz gesagt, den ich ganz entscheidend fand, der aber irgendwie kaum eine Rolle spielt in der medialen Berichterstattung aktuell, wo er sinngemäß sagt, also ich habe es nicht mehr Wort für Wort im Kopf, aber wo er sinngemäß sagt, wir haben als Trainerteam eigentlich immer nur reagieren müssen. Wir haben immer reagieren müssen, wir haben immer schauen müssen, dass wir Kompromisse finden. Und normalerweise willst du als Trainerteam ja agieren und willst wirklich aktiv coachen und willst schauen, dass du über den Dingen sozusagen stehst und dann eine gewisse Grundkontrolle reinbekommst. Aber das hat Tuchel fast nie gehabt beim FC Bayern. Musste immer wieder schauen, dass er auf Umstände reagiert, musste immer wieder schauen, dass er auf Verletzungen reagiert, auch jetzt gegen Real wieder. Wo sich ja viele gewundert haben über die Auswechslungen, wo dann Tuchel am Ende eben sagt, ja, die vier Offensivspieler, die waren alle, die wollten alle runter, die mussten alle runter, die konnten nicht mehr. Kane war, da hat der Rücken wohl auch komplett zugemacht, Musiala schon angeschlagen ins Spiel rein, Sané wissen wir auch alle angeschlagen in dieses Spiel rein. Ja, und dass das auf dem Niveau dann eben auch einen Unterschied macht, ist klar. Und jetzt davon wieder der Bogen auch zur Spielweise. Ich finde, die Bayern haben das gar nicht mal so schlecht gelöst. Also, dass du hinten viel gegen Real auch in einem Auswärtsspiel mal kassieren wirst und dass du da viel auch aushalten musst und leiden musst und dann wirklich auch darauf vertrauen musst, dass deine Innenverteidiger in den richtigen Augenblicken dann reingehen, dass Neuer in den richtigen Augenblicken eben seine Paraden auspackt, ist das eine. Das andere ist aber, dass die Bayern ja offensiv durchaus auch Chancen hatten. Das gibt Expected Goals gar nicht so wieder, aber das eben nur, weil die Bayern das nicht zum Abschluss gebracht haben. Also ich glaube, Paradebeispiel ist gleich in der Anfangsphase ein wundervoller Spielzug der Bayern, wunderbar kombiniert, herausragend Gnabry auf der linken Seite freigespielt und der muss das Ding mit seiner Qualität, muss der das Ding quer spielen auf Harry Kane und muss da diesen genauen Pass einfach hinbekommen. Steht da auch nicht sonderlich unter Druck. Klar ist viel Geschwindigkeit drin, klar kann auch mal einem Spieler wie Gnabry so ein Fauxpas unterlaufen, aber das ist dann eben dieses Detail, was den Unterschied zu Real Madrid macht, wo die Bayern nicht eiskalt genug waren in diesen beiden Spielen, wo sie nicht klinisch genug waren und da muss Gnabry querlegen, da muss er Kane finden und dann steht es da 1-0 und dann wissen wir immer noch nicht, wie das Spiel läuft, aber die Bayern führen zumindest mal in diesem Spiel und da gab es auch viele weitere Szenen, wo Kane sich wunderbar tief fallen lässt, den Ball bekommt und ich glaube 2-3 Mal Sané in die Tiefe schicken kann und 2-3 Mal es eben nicht schafft, Sané in die Tiefe zu schicken, sondern gerade in der ersten Halbzeit dann auch sehr viele ungenaue Zuspiele drin hat. Das waren die Möglichkeiten, wo Bayern so ein bisschen, mir fällt jetzt das deutsche Äquivalent nicht ein, aber on top of the game kommen könnte halt, wo sie wirklich das Spiel von vorne weg dann auch so ein bisschen bestimmen könnten. Klar, sie gehen dann in der zweiten Halbzeit dann auch in Führung durch ein Tor von Davies, aber sie hätten viel früher dieses Tor schon machen können. Und das waren die Chancen, die Bayern hatte. Und das gibt Expected Goals dann nicht wieder, wenn man das jetzt hochrechnen würde. Wirklich eine Fantasienummer, aber dann wären die Bayern auch bei 1,x und dann, glaube ich, wäre das schon eine Zahl, die ein bisschen annehmbarer ist für ein Auswärtsspiel bei Real Madrid. Und deshalb glaube ich, dass die Spielweise, wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, auch vollkommen gerechtfertigt einerseits war und man B zu 90% die Spielweise auch gut umgesetzt hat, aber die 10% waren dann am Ende eben entscheidend dafür, dass Real Madrid das Ding gezogen hat, finde ich.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, warum dann die letzten Pässe, die Chance nicht ausgespielt wurden. Madrid hat ja erstaunlich viel Raum auch gegeben, was mich auch gewundert hat. Also es war nicht so, dass man offensiv komplett irgendwie aus dem Spiel genommen wurde, sondern es gab, wie du vollkommen richtig ansprichst, dann eben die Gelegenheiten. Musiala konnte öfters mal aufdrehen. Sané hatte eigentlich auch wirklich relativ viele Chancen, wo er eigentlich auch meines eins gegen eins hätte gehen können, aber dann entweder abgedreht ist oder auch dann einfach Fehler mit dabei waren. Oder da eben auch Mendy das einfach klug gemacht hat, weil er weiß, wenn er da Sané auf den Füßen steht oder ein bisschen zieht und ein bisschen zerrt, so dass es quasi noch kein Foul ist, dann ist das meistens letztendlich auch einfach ein Ballgewinn für ihn. Und das waren dann einfach auch, ja, so die klassischen Sachen, wo man sagen muss, da war Real dann auch in dem Fall cleverer, hat das einfach dann auch relativ gut ausgespielt. Und Bayern, ja, wie du richtig sagst, offensiv, wenn die Chancen da waren, dann müssten sie auch bei so einer Spielweise genutzt werden. Und da hat man es eben nicht geschafft, den letzten Pass zu spielen, die letzte Präzision reinzubekommen. Und dementsprechend waren die Chancen trotzdem da, es hätte man trotzdem auch noch gewinnen können. Aber letztendlich ist es dann einfach ein Halbfinale, was ja letztendlich, oder ein Halbfinalausscheiden, was ja mit der Saison oder der Form, die man aktuell hat, immer noch keine Katastrophe ist.
Es würde mich ja interessieren, wenn wir vorher über die Frauen gesprochen haben und die Benotung der Saison, welche Note würdet ihr denn der Männersaison geben?
Ja, du hast vorhin 2- gesagt. Ich weiß nicht, ob ich noch eine 4 oder dann 4- oder 5 geben würde, wenn man insgesamt alles betrachtet. Wahrscheinlich würde ich sagen 4-.
Ja, 4- ist ist schon okay, glaube ich. Ich würde eher Richtung 4 sogar tendieren, weil die Champions League einfach, das war einfach eine starke Champions League-Saison der Bayern. Das muss man am Ende so konstatieren. DFB-Pokal wieder schlecht, keine Frage. Das ist jedes Jahr bisher in den letzten Saisons so gewesen, dass das wirklich schwach war von den Bayern. Bundesliga sehe ich ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, weil wenn man schaut, wo die Bayern am Ende punktetechnisch landen können, dann ist das punktetechnisch ungefähr das, was man in den letzten Jahren hatte. Dann ist das sehr nah dran an dem Normalzustand des FC Bayern und vielleicht ist das auch schon das Wort, was man dann in der Bewertung der Bundesliga-Saison einfach herannehmen muss. Das ist der Normalzustand aktuell des FC Bayern München, dass man damit nicht hundertprozentig zufrieden ist, hat man in den letzten Jahren auch schon gesehen, trotz Meisterschaft. Aber das muss man schon so ein bisschen einordnen, dass da ein Gegner mit dabei war diesmal, der eine Saison gespielt hat, die der FC Bayern selbst so erst einmal, zweimal vielleicht gespielt hat von der Punkteausbeute her. Und dementsprechend hat Leverkusen den FC Bayern in der Bundesliga, glaube ich, auch ein Stück weit gebrochen. Das verfälscht dann am Ende so ein bisschen das Ergebnis, weil ich weiß nicht, ob die Bayern so viele Spiele jetzt auch in der Rückrunde hergegeben hätten, verloren hätten, wenn es in der Bundesliga noch wirklich um alles gegangen wäre. Das muss man immer dann auch so ein bisschen mitdenken, glaube ich. Deshalb Bundesliga-Saison bin ich wahrscheinlich eher so bei einer 3-3-, dann DFB-Pokal 5-6 und Champions-League-Saison ist irgendwo eine 2 und jetzt ist die Frage, wie gewichtet man was und insgesamt bin ich dann schon eher noch bei Tendenz 4, auch wenn der Durchschnitt dieser drei Noten wahrscheinlich irgendwas anderes ergeben würde, aber ich bin jetzt kein Mathe-Genie, ich gewichte das einfach ein bisschen anders und dann bin ich schon bei einer 4 irgendwo.
Ja, ich würde es tatsächlich eher so 4+ gehen tatsächlich, weil ich das auch so sehe. Leverkusen spielt eine Saison, die sie nie wieder so spielen werden und in der normalen Saison wird Bayern Meister. Dann hast du auf einem Papier eine Meisterschaft, ein Champions League Halbfinale, wo du knapp ausscheidest und im Pokal hast du versagt. Also würde ich sagen, okay, das ist so, geht in die Richtung ausreichend, ein bisschen besser als ausreichend, weil du eben das Halbfinale der Champions League erreicht hast und dann mit einem Bein eigentlich schon im Finale standst.
Ja, lasst uns mal trotzdem nochmal zurück aufs Spiel. Wir werden gleich nochmal wirklich auch ausführlich darüber sprechen, was wir jetzt aus dieser Saison so mitnehmen sollten. Aber es gibt ja schon auch noch das ein oder andere Thema, was zu besprechen ist. Ich glaube, zwei entscheidende Fehler, die am Ende auch das mediale Bild so ein bisschen bestimmt haben. Der erste Fehler ist Manuel Neuer. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Weil es einfach entscheidend war, glaube ich, dieses 1:1, was da fällt, wenn Neuer den pariert wie alle anderen Schüsse, dann wissen wir immer noch nicht, ob Real Madrid in den letzten 10 bis 15 Minuten vielleicht doch noch irgendwo das Tor macht, aber es wäre zumindest wahrscheinlicher gewesen, dass die Bayern da das irgendwie durchbekommen. Elisha, wie bewertest du Manuel Neuers Leistung insgesamt, auch mit Blick auf diesen Fehler?
Ja, also ich glaube, da ist auch wieder so eine Akkumulation von Bewertungen irgendwie gegeben. Letztendlich würde ich sagen, es war trotzdem eine gute Leistung von ihm. Also er hält eigentlich über die erste Halbzeit Bayern im Spiel, gerade diese erste Doppelchance, die er wirklich grandios hält, wo man am Anfang noch gar nicht gesehen hat, dass er überhaupt noch da den Ball um den Pfosten herum lenken kann und dann wirklich noch mit den Fingerspitzen quasi da mit seiner Größe, mit seinem Reflex, mit seinem Positionsspiel den Ball nochmal entschärfen kann und dann eben auch den Nachschuss nochmal dementsprechend hält, ist einfach schon grandios und dementsprechend klar, so ein Fehler ist brutal bitter, der darf nicht passieren, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist letztendlich dann auch sowas, der Vergleich mit Kahn wurde 2002 wurde auch häufig gemacht, genau solche Szenen passieren die eben als Torwart oder können die als Torwart passieren, wo dann die nächsten Jahre dann auch drüber geredet wird. Aber letztendlich hilft das nichts. Es ändert nicht die Weltklasseleistung von Neuer davor. Es ändert auch nicht seinen Status als Weltklasse-Torhüter. Und dementsprechend kann man jetzt viel lamentieren. Ich sehe das auch ähnlich mit der Schiedsrichterentscheidung kurz vor Ende der Spielzeit. Kann man auch viel darüber reden, dass es vielleicht auch gerechtfertigt wäre, das anders zu entscheiden. Die Frage ist halt, was das für Bayern bedeutet, was das für das Spiel bedeutet. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht viel außer das Ergebnis.
Florian, Zustimmung?
Ja, nicht ganz. Also Neuer, ja, hat ein gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht, macht aber vor dem Tor eigentlich zwei Fehler. Wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, war der Pavlovic gerade lag verletzt hinter einem Realtor. Er macht einen schnellen Abwurf, komplett aus der Not raus, zwingt dann war wahrscheinlich Davis, wenn ich es jetzt richtig weiß, ein Kopfballduell. Dadurch kommt ja erst die Situation zustande, die er dann ja in dem einen von 100 Fällen nicht parieren kann. Das war in der Hinsicht ein bisschen unnötig. Den größeren Fehler tatsächlich finde ich aber, der Schiedsrichter begangen hat in der letzten Minute. In dieser Situation hätte ich mir einfach gewünscht, das wurde auch schon vielfach jetzt gesagt, lass einfach weiterlaufen, schau, was dann passiert, und der VAR überprüft es ja nach wie vor. Das ist schon ein krasser Fehler gewesen, der ja mit spielentscheidend hätte sein können. Ich gebe jetzt Ancelotti nicht recht, dass Real aufgehört hat zu spielen in der Phase. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht, also dass sie komplett aufgehört haben. Man sagt ja eigentlich auch immer, Spiel bis zum Pfiff. Der Pfiff kam dann, okay, aber da war ja der Ball eigentlich schon Richtung Tor. Also das war eine sehr, sehr unglückliche Entscheidung. Und man hat leider so ein bisschen das Gefühl, wenn man gegen Real Madrid spielt, wird man immer so ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Das war einfach ein krasser Fehler. Sorry für die Wortwahl, aber das war ein krasser Fehler. Und das darf dir auf dem Niveau nicht passieren. Da bin ich vollkommen bei Tuchel. Völlig egal, ob das jetzt abseits war oder nicht, ob die jetzt verteidigt haben oder nicht. Du hast einfach immer so ein bisschen das dumme Gefühl, ja, dass das nicht komplett mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das ist einfach schade und das trübt das Spiel, weil dann alle nur noch über diese eine Situation sprechen, anstatt über eigentlich tolle Zweikämpfe, gute Paraden etc.
Ja, ich glaube jetzt bei der Vermutung Richtung Real würde ich jetzt auch nicht komplett mitgehen, dass es mega ärgerlich ist, dass es eine Fehlentscheidung war, die gravierend ist, auf jeden Fall. Das ist so. Ich habe mich auch selber mit einem Freund, wo ich das Spiel geschaut habe, brutal geärgert, als wir es dann nochmal in der Wiederholung die Situation das nochmal nachvollziehen konnten letztendlich. Und ja, das darf nicht passieren. Auch die Reaktion von Tuchel auf der Pressekonferenz danach war ja dementsprechend auch emotional, dass er sagt, mit der Entschuldigung kann er sich nichts kaufen, sinngemäß, und Das ist hier alles Weltklasse, und der Schiedsrichter muss eben auch die Leistung mitgehen. Auf der anderen Seite ist er fast schon parallel zu Neuer. Der Schiedsrichter hat bis dahin aus meiner Sicht das Spiel sehr gut unter Kontrolle gehabt, hat eigentlich wirklich auch aus meiner Sicht eine relativ legere Linie gefahren, die aber dem Spiel auch gut getan hat, und hat dann, wie du einfach vollkommen richtig sagst, diesen gravierenden Fehler gemacht. Aber gut, was hilft es letztendlich? Also das ist natürlich ein Fehler, der darf nicht passieren, aber letztendlich wird das Spiel nicht annulliert werden, und dementsprechend muss man sich einfach dann wohl damit abfinden.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was diese Situation angeht, weil einerseits finde ich, das darf auf so einem Niveau absolut nicht passieren. Jetzt kann man natürlich auch sagen, so ein Fehler wie Neuer, er passiert ist, darf auf so einem Niveau auch nicht passieren. Das gehört zum Fußball dann irgendwo dazu, aber es ist natürlich unfassbar bitter, dass der Schiedsrichter da auch so schnell pfeift. Also wenn man sich die Wiederholung nochmal ansieht, da kommt dieser Diagonalball, und in dem Moment, wo Müller Richtung Ball rennt, sieht man, dass der Linienrichter so langsam die Fahne hebt. Also du siehst noch so dieses Zucken, und in dem Moment kommt aber schon der Pfiff in dem Moment, wo er zuckt. Also das war eine unfassbar schnelle Reaktion des Schiedsrichters auf dieses leichte Zucken des Schiedsrichters schon auf dem Weg nach oben mit der Fahne. Das fand ich schon mal interessant, dass er da wirklich so reflexartig so mit ganz wenig Reaktionszeit sofort pfeift. Fand ich einfach irgendwie bemerkenswert, ohne jetzt da irgendwas bösartig unterstellen zu wollen. Einfach, dass es da so eine Reaktion vom Schiedsrichter irgendwo war. Und dann, was das Weiterspielen angeht, ja, bin ich eigentlich kein Freund von der Argumentation, weil ich glaube, dass Real Madrid, auch wenn die Verteidiger noch ein kleines Stück schneller reagieren oder vielleicht, wenn es wirklich so ist, dass sie ein bisschen stoppen, dass sie dann sofort weiterspielen. Ich glaube nicht, dass sie an den Ball kommen. Ich glaube, es kommt trotzdem zu diesem Abschluss von De Ligt. Egal, ob man jetzt argumentiert, dass sie davon beeinflusst wurden oder nicht. Das Einzige, wo ich ein bisschen unsicher bin, ist bei Lunin, also beim Torwart, weil der ja wirklich gar nicht reagiert auf diesen Schuss und stehen bleibt. Und dem sieht man wirklich an, dass er, glaube ich, auf diesen Pfiff auch reagiert hat. Und ich weiß nicht, ob er eine Chance gehabt hätte, diesen Schuss noch zu parieren. Ist natürlich ein Flachschuss, da runterzukommen als Torhüter ist nicht immer leicht, aber es war jetzt auch kein brutal harter Schuss und es war auch kein Schuss, der jetzt extrem platziert war. Insofern, da würde ich schon so ein bisschen die Möglichkeit offen lassen, dass er den vielleicht pariert hätte. Da bin ich mir nicht sicher. Aber unabhängig davon, also ich glaube, diese Diskussion, die führt zu relativ wenig. Ich glaube, dass die Bayern da zumindest der Chance beraubt wurden, die Verlängerung dann vielleicht doch noch irgendwie klar zu machen. Und da kann man hin und her diskutieren. Das war ein ganz klarer Fehler des Schiedsrichtergespanns, beziehungsweise des Schiedsrichters in dem Fall. Und das darf nicht passieren. Und man kann das hin und her diskutieren, man kann auch sagen, die Bayern waren unterlegen, die Bayern gingen auf dem Zahnfleisch, ob sie jetzt in der Verlängerung das wirklich noch geschafft hätten, das irgendwie rumzureißen, ist auch fragwürdig. Man kann auch sagen, dass Real Madrid das Spiel zu Recht gewonnen hat, wenn man beide Spiele sieht, wenn man vor allem das Rückspiel sieht, aber es bleibt eben trotzdem dieses Gefühl, dass am Ende die Bayern dieser Chance beraubt wurden, es zumindest zu probieren, dann noch irgendwie ins Finale zu kommen. Und das ist einfach das, was dann am Ende bitter ist und was zu Recht auch Ärger beim FC Bayern auslöst, auch wenn man, glaube ich, sich nicht zu sehr an dieser einen Situation aufhängen sollte.
Ja, bin ich bei dir. Also man wurde einfach an der Chance genommen und es ist hypothetisch, ob der gehalten worden wäre. Und wenn nicht, hätte es vielleicht eine Ecke gegeben, die dann vielleicht reingegangen wäre. Also Spekulatius. Man wurde der Chance genommen und man kann es ja danach auch nicht mal auflösen, ob es Abseits war oder nicht, weil es ja keine kalibrierte Linie gibt. Und es war halt ein Fehler von zwei Personen, der Linienrichter, der zu früh winkt und der Schiedsrichter, der zu früh pfeift. Normalerweise, wie gesagt, lässt du es laufen. Wenn ein Stürmer im Abseits steht, lässt man ihn noch 40 Meter sprinten und hebt dann erst die Fahne. Und hier hat man halt sofort reagiert. Das ist schon ungewöhnlich dann.
Ja, Elisha, dann lass uns mal drauf schauen, was man jetzt mit diesem Ergebnis macht. Wir haben so ein bisschen schon das Saisonfazit durchklingen lassen. Aber trotzdem, mit was für einem Gefühl geht man jetzt aus der Saison raus und was sind die Schlüsse, die der FC Bayern München jetzt auch aus diesem, vielleicht sogar aus diesen beiden Spielen gegen Real Madrid auch ziehen muss? Ist es der Schluss, es reicht eben dann doch noch nicht ganz für die Spitze nach oben? Oder ist es der Schluss, hey, wir können mithalten und nächstes Jahr greifen wir komplett an in der Champions League?
Ja, also bevor ich jetzt darauf eingehe, würde ich noch ganz gerne Pavlovic hervorheben, der wirklich aus meiner Sicht gegen Madrid ein grandioses Spiel gemacht hat. Also wie, ich weiß nicht, wo er das hernimmt, im Champions League Halbfinale, wo er wirklich davor, ich weiß nicht, eine Handvoll Spiele erst gemacht hat auf internationalem Level, so eine abgebrühte Leistung zu spielen, der wirklich den Ball verteilt hat, der sich nicht hat unter Druck setzen lassen, der sich immer wieder aufgedreht hat, auch geschafft hat, durch wirklich intelligente Pässe Raum zu überbrücken und eben auch dann gefährliche Chancen für die Offensivspieler zu kreieren, und da ist schon wirklich, finde ich, beeindruckend, auch unterstützt von Leimer, der ihm dann den Rücken freigehalten hat im Mittelfeld, aber wie der Junge da wirklich das so eiskalt wirklich durchgespielt hat und da überhaupt keine Nerven und fast keine Fehler gezeigt hat, das war schon ja stark, Hut ab, auch allgemein, also am Einsatz insgesamt für die Mannschaft lag es überhaupt nicht, dass es dann natürlich so ein paar Unsicherheiten gab bei Masraoui, bei Kimmich, die einfach auch natürlich körperlich und von der Geschwindigkeit gegen Vinicius Junior einfach kein Land gesehen hat. Das ist dann so, das ist auch dann im Halbfinale zum Teil leider auch dann, muss man einkalkulieren, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was wir daraus schließen und was Bayern aus der gesamten Saison nimmt, ich würde sagen, es wäre jetzt der klassische Zeitpunkt für den vielbeschworenen Umbruch, der jetzt irgendwie schon auch öffentlich häufiger kommuniziert wird und wurde letztendlich. Die Frage ist da dann natürlich, diesen Umbruch, der muss ja irgendwie koordiniert werden und auch mit einem langfristigen Trainerkandidaten kommuniziert und eben auch geplant werden. Und da sehe ich momentan ein bisschen schwarz, wie diese ganzen ja Optimierungsbedarfe, die vorhanden sind, sinnvoll gelöst werden können und auch in einem Zeitrahmen, der jetzt ja auch nicht mehr so lange ist. Die Transferfrist ist zwar noch lange nicht begonnen, aber letztendlich müssen jetzt die Planungen, die Entscheidungen getroffen werden, mit den Spielern gesprochen werden, Verträge verlängert werden oder eben auch nicht. Und da ist bei mir gerade so ein bisschen Ratlosigkeit, wie aus diesen Lehren, die er jetzt offenbar zumindest teilweise gezogen hat, da dann die richtigen Schlüsse draus gezogen werden können.
Florian, jetzt auch nochmal so ähnlich wie bei den Frauen vorhin, Social Media habe ich ganz viel wahrgenommen, da wurde auch diskutiert darüber, ist es jetzt das Ende einer Ära sozusagen, ist es der Beginn von was Neuem, weil man endlich mal wieder das Halbfinale erreicht hat, wo positionierst du dich da und oder wie groß muss der Umbruch jetzt im Sommer, den Elisha auch schon angesprochen hat, wie groß muss dieser Umbruch sein?
Also ich glaube, die Situation im FC Bayern aktuell lässt sich so ein bisschen mit einer Operation am offenen Herzen vergleichen. Und das Problem ist, wir haben noch keinen Chirurgen, der das angeht. weil ich finde, man hat da das Champions-League-Finale nächstes Jahr in München. da will man ja unbedingt dabei sein. Deswegen wäre ein Umbruch jetzt eigentlich kontraproduktiv oder es wird dann, sagen wir es mal so, noch unwahrscheinlicher, wenn man jetzt eine komplett neue Mannschaft da auf den Rasen schickt und einen neuen Trainer und noch immer eine Führungsriege, die sich am Finden ist mit Eberl, Freund, Heiner, und auch schöne Grüße an Thomas Hitzelsberger an dieser Stelle. ich glaube, es war noch nie so spannend, was eigentlich im Sommer passieren wird bei Bayern. Und ich glaube, sie müssen halt jetzt schnell Entscheidungen treffen und schnell Verantwortlichkeiten definieren, damit klar ist, auf wen setzen wir im neuen Jahr und auf wen nicht. Und ich bin bei Elisha. Ja, der FC Bayern hätte schon längst einen Umbruch gebraucht. Dann musst du aber auch hingehen und sagen, okay, wir setzen jetzt auf Spieler X, Y, Z. Wir versuchen, jungen Spielern eine Spielpraxis zu geben. Dann nehmen wir auch mal eine Saison in Kauf, in der man vielleicht nicht Meister wird, in der man vielleicht keinen Titel holt. Das hat man nicht gemacht, das hat man das gleiche Ergebnis. Deswegen hat man jetzt einen Handlungsdruck, weil natürlich die Leute und wir alle, die Medien, alle neue Spieler warten, neue Trainer. Und wahrscheinlich, nicht neue Trainer, neue Spieler, Entschuldigung. Und wahrscheinlich ist es auch notwendig, um frisches Blut reinzukriegen, weil wenn du zigmal in Folge deutscher Meister geworden bist, wenn du eigentlich alles erreicht hast, wenn du in einem Kader eigentlich nur lauter Champions-League-Sieger hast, die das schon gewonnen haben, dann ist es auch irgendwie ganz normal, dass man sich da neu aufstellen muss. Und so ging es übrigens auch anderen Mannschaften. Also schau mal nach Manchester, Manchester United, schau mal zu Juventus Turin, schau nach Lyon, Seriensieger, und jetzt haben die halbe Saison gegen Abstieg gespielt. Also ich will nicht sagen, dass das Bayern auch blüht. Dafür ist der Vorsprung zu anderen Vereinen in Deutschland viel zu groß. Aber du musst dich schon ein Stück weit neu erfinden. Und da fehlt mir gerade noch die Person, die da eigentlich das Skalpell, um beim ersten Bild zu bleiben, ansetzt. Und vor allen Dingen, wo er es ansetzt.
Ja, es ist wirklich auch sehr interessant, was du ansprichst, weil letztendlich die Entscheidung letzte Saison war ja so ein bisschen, die Mannschaft beisammen zu lassen, mit dem Puzzlestück Kane zu ergänzen und dann eigentlich so eine Art Win-Now-Mannschaft diese Saison reinzuschicken. Ich habe auch nochmal geschaut, ich glaube, der Altersschnitt jetzt im Halbfinale war bei knapp 28 Jahre, also letztendlich genau da, wo man eigentlich sagen würde, da haben die Spieler ihren Karrierehöhepunkt, ihren Formhöhepunkt normalerweise, aber genau diese Spieler, die ihn eigentlich haben sollten, sind zumindest teilweise die Saison einfach auch untergetaucht, haben eben nicht das abrufen können. Und man hat aber auch dann versäumt im großen Maßstab. Wir haben zwar jetzt mit Tell und Pavlovic zwei Spieler, die es dann vielleicht auch machen können, aber man hat versäumt im großen Maßstab dann eben die nächste Generation auf dem hohen Niveau ranführen zu können. Und letztendlich hat man jetzt eben keine Entscheidung mehr. Also man kann jetzt nicht sagen, wir bleiben in diesem Win-Now-Modus, weil den gibt's nicht. Also die Spieler, die diesen leisten könnten, die können es offenbar nicht abrufen oder aus Konstellationen, die irgendwie von außen nochmal schwer zu beurteilen sind, durch mangelnden Druck von hinten, von der Bank oder durch was auch immer für Konstellationen, die da mit reinspielen, können diese Spieler diese Leistung nicht bringen und man muss jetzt reagieren. Und es ist natürlich die Frage, holt man jetzt wieder gestandene Weltklasse-Profis, hat man auch das Geld dann dafür, die zu holen, oder versucht man jetzt wirklich diesen Umbruch, den du sagst, dass man jetzt auch nochmal eine Saison in Kauf nimmt, wo dann vielleicht wieder nicht die Meisterschaft am Ende steht. Und das ist eigentlich was ich Bayern München nicht erlauben kann, zumindest nicht von dem Anspruch her. Und das wird eine ganz, ganz diffizile Arbeit und das hast du eigentlich schon sehr, sehr gut beschrieben.
Ja, es ist interessant, weil du auf wirklich allen Ebenen auch Baustellen hast. Also dieses Machtvakuum in der Führungsetage, das besteht ja quasi schon seit dem Ende von Reschke Sammer, grob formuliert, beziehungsweise grob dargestellt, weil dann eine Suche losging, wer wird jetzt eigentlich Sportdirektor? Dann wurde die Position von Sammer gar nicht besetzt erst, sondern es gab mit Hasan Salihamidžić jemanden, der komplett neu auf dieser Position war, der dafür auch viel Gegenwind geerntet hat, auch zu Recht viel Gegenwind geerntet hat. Man hat quasi 2 bis 3 Jahre damit, ja, ich will nicht sagen verschwendet, aber man hat 2 bis 3 Jahre dafür aufgebracht, jemanden einzuarbeiten in eine Position, bis er in der Rolle so drin war, dass man sagen kann, okay, das war jetzt akzeptabel, beziehungsweise das ist okay. Da ist aber jetzt die Frage, inwiefern ist okay der Anspruch des FC Bayern München? Auch da gab es dann wieder Situationen, wo man mehrfach Hasan Salihamidžić auch zu Recht kritisiert hat. Es kam dann der nächste Wechsel auch in der Führungsetage, wo Karl-Heinz Rummenigge mit Oliver Kahn dann jemanden hinter sich etabliert hat, der trotz seines Studiums und trotz seiner Erfahrungen, die er vorher gesammelt hat, auch eher Ja, Novize ist immer so ein hartes Wort, aber der auch eher jemand war, der zumindest auf diesem Level keine großen Erfahrungswerte hat. Das hat automatisch dazu geführt, dass da auch dieses Machtvakuum weiterhin bestanden hat, dass immer wieder auch Diskussionen, Debatten geführt wurden, dass immer wieder auch die Macht der beiden eigentlichen Entscheidungsträger dort in Frage gestellt wurde. Ja, und immer wieder dann auch die Stimmen vom Tegernsee, das gehört sicherlich auch dazu. Auch Rummenigge, der sich jetzt wieder stärker mit eingemischt hat, die Entlassung von Salihamidžić, von Oliver Kahn, dann Christoph Freund als Nachfolger, jetzt Max Eberl, der kurzfristig dazugeholt würde, dann die nächste Ebene, natürlich die sportliche als Trainer, immer wieder auch eine andere Personalie auf der Bank in den letzten Jahren, auch da kommt keine Kontinuität rein, was aber auch wiederum damit zusammenhängt, dass die sportliche Leitung nicht in der Lage war, in den letzten Jahren eine klare Linie zu fahren. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, also eine klare Linie zu fahren. Wie soll der Kader aussehen? Welche Art von Trainer wollen wir eigentlich für die Bank haben? Welche Art von Fußball wollen wir spielen? Da ist für mich kein roter Faden zu erkennen. Da wurden vereinzelt sicherlich auch mal gute Spieler verpflichtet, aber wie passt das alles zusammen innerhalb des Kaders? Wie kriegt man die einzelnen Puzzlestücke so zusammengepuzzelt, dass man sagt, okay, das ist jetzt der FC Bayern München, so wie er sein soll, beziehungsweise so, wie man sich ihn vorstellt. Und das kriegt man alles nicht zusammengebastelt. Und dann ist es eben auch ein katastrophales Zeichen für den FC Bayern, dass Trainer, die gezeigt haben, dass sie erfolgreich sein können, die gezeigt haben, dass sie richtig Qualität haben, dass die eben an diesem FC Bayern München scheitern. Und jetzt nochmal den Bogen spannend auch zu dem, was Thomas Tuchel gesagt hat, wenn ein Trainerteam des FC Bayern München zu 80-90% damit beschäftigt ist, zu reagieren und zu schauen, wie kriege ich jetzt hier den bestmöglichen Kompromiss hin, wie kriege ich jetzt hier einen pragmatischen Ansatz rein, um überhaupt erfolgreich zu sein, dann ist das einfach kein gutes Zeichen für den FC Bayern München. Und da muss man sich fragen, wie kriegt man es jetzt im Sommer hin, dass man den Kader so verstärkt und so umbaut, einerseits ohne zu viel zu verändern, andererseits aber auch genug zu verändern, um da eine Linie irgendwo reinzubekommen und dem nächsten Trainerteam zumindest zu ermöglichen, mehr zu agieren. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, das wird ein Prozess sein, der länger dauern wird, keine Frage, aber man muss eben da irgendwo den Mittelweg finden, aus kurzfristigen Erfolg zu ermöglichen und mittel- bis langfristig wieder was aufzubauen, wo man sagt, okay, jetzt ist eine Handschrift zu erkennen und jetzt zu erkennen, wo der FC Bayern München hin wird und hin will. Und da bin ich vollkommen bei Florian. Dafür muss man sich in der Führungsetage, glaube ich, erstmal einig werden, wohin soll der Weg führen und wie kriegt man es vor allem auch hin, dass die diesen Weg in den letzten Jahren auch eher blockiert haben, dass die dann in den Hintergrund treten oder ganz abtreten.
Blockieren ist ein gutes Wort. Ich finde halt auch in der ganzen Kaderzusammenstellung hast du halt als FC Bayern natürlich gewisse Eckpfeiler, die auch verdientermaßen noch im Kader stehen, die aber natürlich die Entwicklung von anderen Spielern blockieren oder eben das Hinzukaufen von neuer Qualität blockieren. Und Manuel Neuer steht natürlich außer Frage, aber natürlich im Tor mit ihm, wir reizen es jetzt so lange aus, bis er nicht mehr gehen kann, bis er nicht mehr spielen kann, blockieren wir natürlich auch eine Entwicklung. Da werden jetzt Spieler gekauft und irgendwo anders geparkt, mit Nübel erhofft man sich jetzt da einen großen Schritt nach vorne, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob Nübel irgendwann, gut, wer kann Manuel Neuer setzen, aber ob Nübel irgendwann in die Richtung dieses Niveaus kommen kann. Thomas Müller ist so eine Personalie, natürlich ist er wichtig, nach wie vor auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes, aber er blockiert natürlich auch die Entwicklung von anderen Spielern, weil er ihnen Spielzeit wegnimmt und die ganze Struktur eines Kaders. Wir hatten das Thema mit Lewandowski, finde ich, da hat es der FC Bayern verpasst, auch aus Respekt und auch vielleicht aus Goodwill ihm gegenüber, da einen starken Nachfolger aufzubauen. Man hat dann erst gemerkt, als er weg war, dass man gar keinen Stürmer hat und hat dann Mathys Tel verpflichtet, der das ohne Frage gut macht. Aber da hat man auch viel zu spät reagiert, weil man eben auf diese Platzhirsche gesetzt hat und da es eben versäumt hat, einen guten Übergang hinzubekommen. Und die Gefahr sehe ich jetzt wieder, da man jetzt eben mit Neuer nochmal verlängert hat, mit Ulreich nochmal verlängert hat, mit Müller nochmal verlängert hat, da verpasst man jetzt eigentlich den Übergang. Und nochmal, die haben es alle verdient, dass sie nochmal neue Verträge bekommen, aber irgendwann musst du einen Cut machen und musst sagen, so, jetzt müssen wir aber neue Leute heranführen. Du kannst nicht spielen, bis du 42 bist im Tor. Wir müssen doch irgendwann nachhaltig auch denken und gucken, wer begleitet uns in die Zukunft. Und die Zukunftslösung können diese drei Spieler eben nicht sein und konnte auch damals kein Lewandowski sein, aber man hat es trotzdem gemacht und hat trotzdem keinen Nachfolger außer Korn, um dann aber zwei Jahre später 100 Millionen für Harry Kane einzunehmen, um dann eigentlich keine finanziellen Mittel mehr zu haben, um andere Baustellen zu flicken. Also das ist, für mich fehlt da ganz klar, jetzt rede ich mich ein bisschen in Rage, fehlt da so ganz klar, und du hast es skizziert, Justin, der Plan von oben, wie wollen wir spielen als FC Bayern? Was ist unsere Idee? Wie entwickeln wir junge Spieler? Wie können wir auch in 5-6 Jahren erfolgreich sein? Mit welchem Kader? Welche Spielertypen wollen wir haben? Das ist für mich nicht erkennbar. Man kauft Spieler zusammen, wo man denkt, das wird schon passen. Und dann hat man einen Trainer, der dann gucken muss, wie das ganze Gebilde zusammenpasst. Und ein Jahr später ist er entlassen, weil es nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, diese Dualität, die du ansprichst, letztendlich auch gerade bei der Kaderplanung, ist womit das Schwerste fairerweise auch, was man da bewerkstelligen muss oder könnte, weil ich meine, jemanden ranzuziehen während einem Weltklasse-Spieler wie Lewandowski oder Neuer vor ihm steht, ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil die natürlich auch überhaupt nicht auf Spielzeit oder nicht einsehen werden, auf Spielzeit zu verzichten, solange sie ihre Leistungen abrufen können. Und das hat man ja auch in der Vergangenheit öfters mal gesehen, dass dann Spieler vielleicht wie auch ein Tell, wenn das Lewandowski und jetzt eben auch Kane da ist, einmal auch dann deutlich weniger Spielzeit bekommen. Tell bekommt die dann irgendwie, wenn er auf Außen spielt oder wenn er mal eingewechselt wird und so weiter. Aber letztendlich ist dann immer diese Hürde da zwischen mangelnder Entwicklung von denen, die dann quasi auf Halde oder auf Perspektive gekauft werden und den Spielern, die ja dann eigentlich so der Platzhirsch sind. Wenn man dann Real Madrid anguckt, dann haben die es tatsächlich geschafft, zum Beispiel auch im Mittelfeld, wo ja dann Kroos und Modric aktuell noch da sind, aber mit Tchouaméni und Camavinga dann eigentlich schon seit, ich glaube, 3 Jahren, wenn nicht sogar länger, schon eigentlich die potenziellen Nachfolger im Kader zu haben. Das ist eine Kunst, die man erstmal so hinbekommen muss. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage, dann auch solche Top-Talente zu dem Zeitpunkt einfach sich auch mal noch zusätzlich holen zu können zu den Weltklasse-Spielern, die schon da sind. Aber da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, da sind wir auch alle drei einer Meinung, dass da von der sportlichen Führungsebene einfach komplett diese langfristige Planung verfehlt ist. Und wenn ich dann nochmal auf die Trainersuche zurückkommen kann, dann ist es auch das, wo ich eigentlich bei den Trainern, die jetzt bisher im Gespräch waren, die jetzt auch alle abgesagt haben, namentlich Alonso, Nagelsmann und Rangnick, zumindest das Gefühl hatte, auch wenn die komplett unterschiedliche Spielphilosophien vertreten, von ihrer taktischen Ausrichtung her, aber dass die alle drei zumindest auch eine gewisse Art von strategischem Denken und konzeptionellen Denken mitbringen würden, auch gerade Rangnick, der das ja auch jetzt wirklich beim Raba-Konzern ja bewiesen hat, muss man ja auch wirklich sagen. Und das war zumindest das, wo ich bei allen drei Kandidaten dachte, okay, wir wissen zwar immer noch nicht genau, in welche taktische Richtung es gehen soll, aber zumindest wäre mit diesen Trainern eine langfristige Planung möglich. Und jetzt ist natürlich der Worst Case eingetreten, dass man jetzt Anfang Mitte Mai immer noch dasteht, keinen Trainer in Aussicht hat oder zumindest keinen verpflichtet hat, Stand jetzt, und dementsprechend ja diese Planung einfach nochmal deutlich, deutlich komplizierter wird.
Ja, ich finde auch, dass man bei Real Madrid sich tatsächlich sehr viel auch abschauen kann. Ich glaube, es geht gar nicht immer darum, die alteingesessenen Hasen und verdienten Spieler, sage ich mal, aus dem Kader zu streichen. Ich glaube, das hat der FC Bayern mit Thomas Müller beispielsweise auch sehr, sehr gut gemacht. Es geht eher darum, dass man dann eben rechtzeitig auch die Spieler verpflichtet, und da hat Real Madrid gar nicht mal so viel Geld ausgegeben im Vergleich zu dem, was der FC Bayern auch ausgibt, und hat trotzdem sehr, sehr gute Spieler fürs Mittelfeld dann auch geholt, mit Tchouaméni, mit Camavinga, mit Bellingham. Bellingham natürlich der teuerste mit knapp über 100 Millionen Euro, Tchouaméni glaube ich um die 80 Millionen und Camavinga 31 Millionen. Das sind Summen, die der FC Bayern auch hin und wieder zahlt und auch schon gezahlt hat. Insofern finde ich den Vergleich zu Real Madrid ganz treffend. Ja, aber wir werden das auf jeden Fall dann auch weiter beobachten in der Zukunft. Wir werden sicherlich auch schauen, wer wird Trainer. Wir werden in den nächsten Wochen das sehr, sehr eng begleiten und schauen, dass wir so ein bisschen auch verfolgen, wohin könnte es eigentlich gehen, wie könnte dieser rote Faden dann in Zukunft auch aussehen beim FC Bayern München, und ist vielleicht dann auch in 1-2 Wochen ein bisschen mehr oder in 3-4 Wochen ein bisschen mehr zu erkennen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Ich glaube persönlich, dass es aktuell ein sehr, sehr schwieriges Gesamtbild ist, das der FC Bayern München dort hat und auch abgibt und dass man auch schauen muss, das ging glaube ich auch aus unserer Diskussion hervor, dass man dort schauen muss, wie man jetzt im Sommer zumindest einige wichtige Ebenen in die richtigen Strukturen auch lenkt und das wird ganz entscheidend, das wird richtungsweisend und das wird auch sehr, sehr spannend und wie gesagt, das werden wir auch weiterhin beobachten. Ich bedanke mich heute bei euch beiden für eure Zeit. Einerseits Elisha, vielen Dank für deine Einblicke und deine Meinungen zum Spiel gegen Real Madrid.
Sehr gerne, Justin.
Und danke, Florian, nicht nur für deine Zeit heute hier im Podcast, sondern auch ja, für deinen gesamten Auftritt und dein gesamtes Engagement rund um das Pokalfinale in Köln, wo du ja für uns vor Ort warst.
Sehr gerne.
Wenn es euch gefällt, was wir machen, liebe HörerInnen, wenn ihr Bock habt auf unseren Podcast, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, auch für das, was wir im Blog auf mirsanroth.de machen, dann ja, unterstützt uns gerne auch finanziell. Ihr findet alle Informationen dazu auf mirsanroth.de/unterstützen. Link findet ihr in den Shownotes, findet ihr auch auf unserer Website auf einem der Banner. Dort haben wir ganz transparent dargelegt, ja, wie ihr uns unterstützen könnt, warum ihr uns unterstützen solltet, was wir mit eurem Geld konkret machen und vor allem auch, ja, warum wir das alles tun und warum wir euer Geld für die weitere Arbeit auch brauchen. Gut, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, vielen Dank an meine beiden Gäste, vielen Dank auch an alle HörerInnen, die wieder mal unseren Podcast auch gehört haben und dann hören wir uns kommende Woche sehr wahrscheinlich mit einer neuen Folge wieder. Macht's gut, ciao und Servus.
Mia San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.